Hast du Lust auf eine Sonntagszeitung in deinem digitalen Briefkasten? Jeden Sonntag gibt's persönliche Einblicke, Community-Updates und Vorab-Infos zu Medici-Lesen-Veranstaltungen direkt in dein Mailfach, wenn du magst. Trage dich über den Link in der Folgenbeschreibung einfach dafür ein und schnapp dir nächsten Sonntagmorgen einen Tee oder ein anderes Getränk und schmöke in deine erste digitale Ausgabe der Medici-Lesen-Sonntagszeitung.
Ich sage eigentlich immer, es hat keinen therapeutischen Mehrwert für mich gehabt, aber das vielleicht schon, dass man manchmal Worte für was findet, wo man eigentlich dachte, man findet keinen und dann hat man einmal diese Worte gefunden und danach wird ja das Erlebte, was da auf dem Papier ist, wird ja dann aber erstmal zu einem Arbeitsinstrument.
Hi, ich bin Helen, Tagträumerin, Frohnatur und überzeugt davon, dass ein gutes Buch alles verändern kann. Kurz vor meinem 30. Geburtstag hatte ich ein Burnout und während meine Gedanken rasten, wollte mein Körper nur noch Ruhe. Geholfen haben mir damals Bücher, denn mit den Geschichten, die ich gelesen habe, konnte ich in andere Welten abtauchen und mich gleichzeitig ausruhen. Ich würde also sagen, Lesen hat mir aus einem Burnout geholfen. Inzwischen sind Bücher aber auch einfach mein Mittel der Wahl, um zu entspannen, meinen Horizont zu erweitern und mich mit angenehmen wie unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen. Hashtag Reading is my therapy. Weil ich meine Gedanken aber nicht nur mit mir teilen, sondern auch mit anderen über die gelesenen Bücher sprechen wollte, habe ich die Community Medici Lesen gegründet, wo wir uns seitdem täglich über Gelesenes und unsere Gefühle dazu austauschen. Dieser Podcast geht quasi noch einen Schritt weiter. Auch über die Bücher, die wir hier gemeinsam lesen, hinaus möchte ich herausfinden, welche Rolle Bücher und Lesen im eigenen Leben spielen können. Dazu lade ich Mädels aus der Community und andere spannende Gäste ein oder teile meine eigenen Gedanken zu Themen wie Selfcare und Persönlichkeitsentwicklung. Also, herzlich willkommen beim Mädels die Lesen Podcast. Herzlich willkommen, Sarah. Ich freue mich sehr, heute mit dir über dein Buch, aber irgendwie auch unser Buch. Mit dir, da möchte ich im Himmel Kaffee trinken, sprechen. Bevor wir damit starten, habe ich aber noch zwei Fragen an dich. Wo sind wir gerade und welches Getränk hast du uns mitgebracht?
Wir sind in meinem kleinen Zimmer, es ist wirklich klein. Ich kann immer nicht so gut Quadratmeter abschätzen, aber vielleicht, ich muss es ja für die Steuer, ich weiß es nicht. Sagen wir mal 5 oder 6 Quadratmeter, ich habe es jetzt nicht vorher nochmal nachgeguckt. Es ist rosa gestrichen, in dem Zimmer hängen ganz viele Bilderrahmen, in denen immer so Postkarten sind, die alle irgendwie mit Büchern zu tun haben. Es sind Buchhandlungen oder Tierchen, die lesen oder AutorInnen, genau. Und ich habe, neben mir steht ein Bücher, ist ein Bücherregal und in dem sind tatsächlich auch Bücher über Bücher oder über Schreiben und so.
Ah.
Und auch mein Buch, genau, ist da. Und ja, was habe ich denn noch? Ich muss auch aufräumen, weil ich war irgendwie einen Tag, eine Nacht nicht da und habe ganz viel Post, Bücher bekommen. Also kann ich sagen, wir sind in einem Zimmer, in dem sehr viel mit Büchern zu tun hat. Und ich habe so Strickzeug vor mir. Ich kann eigentlich nur linke Maschen, glaube ich, und stricke immer so einen Schal und dann mache ich ihn wieder auf und stricke weiter, weil ich immer beim Reden oder Fernsehen was mit meinen Händen machen muss. Und das ist sehr beruhigend. Und ich trinke leider entkoffeinierten Kaffee. Ich vertrage mit meinen ADHS-Medikamenten nicht mehr so gut Koffein und deshalb trinke ich entkoffeinierten Kaffee mit Milch und einem Teelöffel, sogar nicht Esslöffel. Und auf der Tasse ist ein Hamster. Es gab mal so vor 2 Jahren oder so diesen melancholischen Hamster, der überall durchs Internet gekreist ist.
Den habe ich durch verpasst.
Was? Du kennst den melancholischen Hamster nicht? Ich muss mal gucken. Siehst du die Tasse?
Ja.
Das ist der melancholische Hamster. Der hat auch eine rosa Schleife im Haar. Und da steht offizielle Kaffeetasse von Buchi drauf. Das hat mir eine Freundin geschenkt.
Ja. Das ist ja cool.
Und eine Kerze brennt. Das habe ich so seit ein paar Wochen als Ritual, dass ich mir immer dann am Schreibtisch
noch Kerze angemacht.
Das finde ich irgendwie schön. Vor allem jetzt so in der Winterzeit. Und eine Wärmflasche habe ich auch noch am Bauch.
Ja. Ah, das klingt irgendwie voll gemütlich. Ich habe tatsächlich mir auch, also das mache ich in den letzten Wochen auch immer, dass ich mir eine Kerze anmache. Finde es irgendwie, weiß ich nicht, so der Winter-Vibe. Deswegen klingt alles richtig gut, würde ich sagen, stoßen wir einmal an. Ich bin ja irgendwie nicht ganz so entkoffinierter Kaffee-Fan, muss ich gestehen. Für mich ist Kaffee, also dann würde ich, glaube ich, eher einfach keinen trinken, so bin ich dann.
Aber hast du schon mal entkoffinierten Kaffee getrunken?
Nee, aber also mir ist Kaffee einfach nicht so wichtig.
Ach so, ja gut, dann brauchen wir ja das Gespräch gar nicht führen.
Dann können wir jetzt hier abbrechen.
Nein, aber das Gespräch über Kaffee, bei mir ist halt Kaffee unglaublich wichtig und ich gehe ja auch gerne in Cafés und das gehört eigentlich auch echt zu meinem Alltag so, dass ich irgendwo ins Café gehe und liebe das einfach, auch wenn es nur 5 Minuten sind, die ich kurz da sitze und so die Atmosphäre schnuppere.
Ja.
Klingt so doof, aber ja. Und ja, deshalb musste ich ja eine Lösung finden. Und Tee ist nicht das, was, also nein, ich brauche Kaffee.
Ja, für mich ist halt Tee. Also bevor ich, also wenn ich mich für eins entscheiden würde, würde ich immer Tee nehmen. Also auch nur schwarzen Tee mit Milch. Aber, also ich bin da jetzt auch nicht super flexibel bei Tee, aber bevor ich Kaffee nehme, immer Tee. Aber okay, ich lasse mich drauf ein auf das
Aber
Experiment.
eins muss ich noch sagen zu der Kaffee-Tee-Kause. Also wenn ich ins Café gehe, ne? Und dann, also wenn man sich so einen frischen Tee bestellt, so mit Minze, Ingwer, ne, Zitrone, okay. Aber ich zahle doch nicht für 0,2 Liter heißes Wasser und ein Teebeutelchen. Also, und dann zahle ich da irgendwie 3 € für. Da könnte ich mich dann 2 Tage drüber aufregen. Ja. So, ja.
Ja, ich muss gestehen, wenn ich im Café bin, trinke ich, glaube ich, auch eher Kaffee. Ich bin auch sehr großer Kaffee, also Kaffee-Fan. Aber ich hätte jetzt auch kein Problem. Also wenn ich in England bin, bestelle ich mir auch, glaube ich, immer eher Tee tatsächlich im Café. Witzig, wie wir wahrscheinlich eine ganze Folge damit füllen könnten.
Noch eine letzte Frage, aber wirklich die letzte. Das wird aber in England wahrscheinlich eher so ein bisschen zeremoniell aufbereitet, oder? Oder da kriegst du
Nee,
ja nicht
auch
einfach
nicht,
nur so.
gar nicht.
Ach so.
Also tatsächlich gar nicht. Für mich ist das so ein Wohlfühl, wahrscheinlich genauso wie für dich Kaffee. Für mich ist das so richtig auch ein bisschen so zu Hause und es gibt mir so eine gewisse Sicherheit. Klingt so ein bisschen albern, aber irgendwie, also auch wenn es mir schlecht geht, brauche ich erstmal Tee.
Eigentlich klingt es gar nicht albern, weil ich meine, die Dinge, die uns Sicherheit geben, sind ja meistens ja Kleinigkeiten, ne? Oder so eine Ansammlung von Kleinigkeiten. Und man sagt ja auch nicht umsonst, also habe ich letztens auch erst in dem Podcast, darf ich auch für andere Podcasts Werbung machen
Ja,
oder
na,
nicht?
auf jeden Fall,
Okay. Genau,
ja.
in dem Podcast Gehirnerschütterung, den ich sehr gerne höre, da ist eine
Ach.
Psychologin und eine Sängerin ist es, genau, die da zusammen eben immer ja über psychologische Themen sprechen und da hat die Psychologin gesagt, ja, auch privat fragt sie dann immer, wenn es Leuten schlecht geht, eben erstmal, wollen wir einen Tee trinken? Und in meinem neuen Buch zum Beispiel sagt die eine immer, erstmal ein Käffchen und sagt, dass das so ein Satz ist, der sich wie eine Umarmung anfühlt. Und das ist ja jetzt auch, da ist es dann schon egal, ob jetzt Kaffee oder Tee. Nicht ganz, aber sagen wir mal, ist es egal, ja.
Ja, fühle ich voll. Also ich brauche das irgendwie auch. Also das finde ich sehr spannend. Über dein nächstes Buch würde ich sagen, das stellen wir vielleicht noch ein bisschen zurück, aber es ist
Ja.
natürlich ein richtig guter Teaser.
Gerne.
Also wir haben jetzt quasi zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern dein Buch beendet mit der Buchbesprechung. Das Fazit hatten wir, glaube ich, am Tag davor. Und haben das jetzt, weiß ich gar nicht, so einen Monat ungefähr gelesen. Aus allen möglichen Perspektiven beleuchtet. Ne? Wir haben ja immer, wir hatten einen Post zu dir, wir hatten einen Post zum Cover, zu den Gedichten, zu Mascha Kaleko hatten wir einen Post. Also alles Mögliche und dann natürlich die Leseabschnitte und gestern die Buchbesprechung. Und ich habe ein bisschen Fragen daraus mitgenommen aus der Buchbesprechung und auch wir hatten das in der Story geteilt, dass man Fragen schicken kann. Da sind erstaunlich viele auch geschickt worden. Ich dachte, vielleicht fangen wir mit einem Punkt an, der am allerhäufigsten genannt wurde in den Fragen.
Ich
Und
komme bestimmt nicht drauf, was der
ja,
Punkt ist, ja.
ich nehme auch an, dass dir die Frage sehr häufig gestellt wird. Also es ist unterschiedlich, wie es formuliert wurde. Aber es war im Grunde, wie viel Sarah steckt in Elisa? Also wie viel davon ist dir tatsächlich passiert?
Genau, also ich würde sagen, schon so 80%, aber auch bei den 80% tatsächlichen Anteilen habe ich natürlich die Sachen trotzdem auch nochmal fiktionalisiert. Also es ist schon sehr, also es ist schon mein Leben, aber es wurden auch Sachen wirklich einfach verändert, ne? Auch
Ja.
vereinfacht natürlich und manches einfach auch sehr verändert und auf jeden Fall so, dass man niemanden erkennen kann. Also das ist ja das Wichtigste, wenn man sowas schreibt und
Eine Sache, über die wir da gestern auch gesprochen haben, war, warum es ein Roman dann ist. Und also wir hatten so verschiedene Theorien. Einerseits hatte ich zum Beispiel letztes Jahr irgendwie ein Gespräch mit jemandem, mit einer Lektorin, die mich gefragt hatte, ob ich was schreiben möchte. Und irgendwie habe ich so ein bisschen, ich hab halt hin und her überlegt und ich dachte so, okay, ich habe wahrscheinlich schon ein bisschen was zu erzählen. Aber sie meinte, im Grunde wäre die Voraussetzung, dass ich es als Roman schreibe, weil solange ich jetzt nicht super berühmt bin, interessiert niemanden meine Geschichte. Und dann habe ich gedacht, das könnte natürlich ein Grund irgendwie sein. Aber wir hatten auch überlegt, ob es vielleicht auch leichter ist, das zu schreiben, weil es ja schon auch, das fände ich halt total spannend von dir auch zu hören, wie war für dich auch der Schreibprozess, weil du damit ja auch Dinge irgendwie nochmal hervorholst, die bestimmt auch nicht nur leicht und schmerzfrei für dich waren. Also gut, das sind 30.000 Fragen in einer. Im
Okay.
Grunde die Kernfrage, warum hast du dich für einen Roman entschieden?
Ja, also ich glaube, es gibt ganz schön viele Romane, bei denen man, ne, nicht denkt, dass die irgendwie eigentlich auf, also relativ deckungsgleich mit dem Leben der Autorin sind, ne? Und ich glaube, bei mir wird es halt natürlich auch häufiger gefragt, weil ich eben diese sehr offene Instagram-Präsenz habe, in der ich sehr offen über irgendwie meine Probleme, meine psychischen Befindlichkeiten, also meine psychischen Probleme und so was spreche. Und eben, ich glaube, dadurch ist einmal so eine Hemmschwelle weg, das bei mir zu fragen. Also auch auf Lesungen und so. Und es liegt natürlich auch näher, wenn man was von der Person weiß, dann denkt man, das hat sie mal erzählt und jetzt lese ich das in dem Buch. Okay, jetzt will ich es aber wissen. Und ich glaube, bei anderen würde man deshalb gar nicht so fragen. Und es gibt viel. Genau, also das ist das eine. Und dann, ja, ist eben die Frage, ja, was ist ein Roman? Muss es immer was Ausgedachtes sein? Es ist ja, ne, also es ist ja eine Geschichte. Also es wird ja trotzdem eine Lebensgeschichte erzählt. Und wenn man sich Biografien anguckt, sind die ja schon oft. Ich überlege gerade, wie kann man das erklären? Also Biografien sind schon anders geschrieben meistens. Also die haben schon immer irgendwie noch einen sachlicheren Unterton, würde ich sagen, oder? Meistens.
Ja, wahrscheinlich.
Aber ich muss auch gucken, ich
Auch.
habe lange keine Autobiografien. Ich lese zwar gerne Biografien, aber meistens jetzt auch, weil ich eben die Leute dann auch schon oft lange tot sind, irgendwie eher dann Biografien zum Beispiel, ja, also gelesen, die jemand über sie geschrieben hat und bei Autobiografien. Also, aber ein Punkt ist natürlich, also das haben wir jetzt gar nicht so besprochen, aber das ist schon was, was ich mir denke. Also wer hätte sich denn, klar, ein paar Leute hätten sich wahrscheinlich interessiert so, aber ansonsten wäre das irgendwie Autobiografie einer unbekannten Frau gewesen. Und es ist ja auch keine Autobiografie, weil manche Dinge eben auch wirklich so verändert sind, ja.
Ja.
Also auch wirklich verfälscht. Und aber dass das Gefühl oder das, was passiert ist, schon so passiert ist, aber es wurde trotzdem so fiktionalisiert, also dass man rüberbringen konnte, was passiert ist, aber es nicht eins zu eins so passiert ist. Und ja, das könnte ich ja jetzt, also wenn ich es als Autobiografie verkaufe, also ich kann es zumindest nicht, wenn ich sage, das war so und so, dann muss das für mich auch wirklich, ne, stimmen. Und das stimmt ja nicht. Das heißt, es ist ja so eine fiktionalisierte Version meines Lebens.
Ja, wir hatten tatsächlich gestern auch den Punkt, da meinte eine, dass das, da habe ich vorher auch noch nie so drüber nachgedacht, aber ich finde, es würde Sinn machen, dass das vor allen Dingen Autorinnen gefragt werden, dass
Ja,
da häufig,
klar.
ja, klar.
Naja, also es ist ja so, ne? Also Katrin Wessling sagt ja zum Beispiel, also die Autorin Katrin Wessling, dass sie das aufregt, dass sie, weil sie dann das Gefühl hat, irgendwie, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, sonst tut es mir leid, aber ich glaube, sie sagt irgendwie so ungefähr, dass sie so das Gefühl hat, als würde ihr einfach nicht zugetraut, dass sie sich was ausdenkt. Ja? Und ja, das stimmt schon. Also bei Männern ist es eher direkt, also die bekommen relativ schnell so einen gewissen Geniestatus. Und ja, Frauen bekommen eben eher dieses, ja, hast du da mal ein bisschen therapeutisches Schreiben gemacht, ne? So.
Ja, ich finde irgendwie, also man kann sich das auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall auch schon. Ich hatte mal hier im Podcast Daniel Speck und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihm auch diese Frage, weil ich finde, ich merke das bei mir als Leserin einfach oft, dass es mir richtig schwer fällt, wenn ich die Person irgendwie halbwegs kenne, also den Autor oder die Autorin, die auszuklammern beim Lesen. Ich weiß nicht, das scheint aber eher so ein Tick auch bei mir zu sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da was dran ist, dass das vor allen Dingen Frauen auch gefragt werden. Irgendwie könnte man dazu ja mal so eine Studie auch machen. Eine Frage, die gestern auch noch aufkam, war, was zuerst da war. Also hast du beim Schreiben erst das, sag ich mal, zum Beispiel das Gedicht ausgewählt und dann das Kapitel dazu geschrieben? Oder hast du das Kapitel geschrieben und dann geguckt, welches Gedicht dazu passen könnte?
Nee, also ich hatte schon im Exposé eben die 20 Kapitel, was da vorkommen soll. Und dann habe ich anhand der Kapitel, also die habe ich noch nicht geschrieben, sondern wusste eben, was vorkommen soll, und habe da dann die Gedichte gesucht, weil ich ja auch in jedem Kapitel irgendwie mich immer mal wieder kurz aufs Gedicht beziehe oder so einzelne Wörter aus dem Gedicht rauspicke und die immer wieder nutze. Und ja, das hat irrsinnig Spaß gemacht. Also das hat wirklich so totalen Spaß gemacht. Ja, sowas liebe ich einfach, ne? So, dass man sich dann immer wieder so auf was bezieht und dass es dann sich so rund anfühlt. Und es gibt einfach, beim Schreiben ist es auch total, das habe ich auch vorher gar nicht bedacht, aber es gibt dir natürlich auch eine Sicherheit, ne? Du hast da so ein Gedicht und mein Gehirn funktioniert sehr assoziativ. Also, ne, ich lese ein Wort und dann kommt da oft dann plötzlich so eine Kette an Dingen und also dann kommen da einfach so Sätze, und das hat, ja, das hat richtig Spaß gemacht. Danke, Mascha.
Ja, das ist echt irgendwie richtig cool. Und das, was irgendwie fast alle jetzt gesagt haben, also ich habe auch nochmal in den Kommentaren geguckt, und gestern eben auch bei der Buchbesprechung, ist, dass sie dadurch, also entweder sie kannten vielleicht Mascha Kalecko schon, aber viele eben auch nicht, und viele auch, die gesagt haben, sie lesen sonst keine Gedichte, die sich aber jetzt zum Teil dann vielleicht schon mal ein Gedichtband gekauft haben oder irgendwie sich das zumindest auch vorstellen können. Das fand ich auch so besonders, dass das halt so einen ganz anderen Zugang irgendwie auch dazu gibt. Und das, ich finde auch, also ich würde schon bei deinem Buch sagen, dass das thematisch auch oft nochmal anders ist als das, was wir sonst vielleicht schon so gelesen haben. Aber gerade diese Verknüpfung von Lyrik und deinem Romantext, weiß ich, hat es zu einem total besonderen Leseerlebnis gemacht. Also das war echt voll cool. Irgendwie, also so, ich weiß nicht, weil ich habe das zumindest so auch noch nicht gesehen. Ich kenne jetzt auch nicht wahnsinnig viele Bücher. Aber ja, ich fand es eine total tolle Idee.
Ja, mich freut es auch, dass dadurch, glaube ich, auch Leute das Buch lesen, die jetzt sonst irgendwie, wenn man jetzt nur Elisas Liebesgeschichte, ja, Liebesgeschichte stimmt auch, aber Lebensgeschichte jetzt, also da hätten, glaube ich, viel weniger Leute und auch ganz andere Leute nach dem Buch gegriffen. Und ich sehe das halt auf den Lesungen, dass das wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist. Also die jüngste Zuhörerin war, glaube ich, 16, und die älteste Leserin, habe ich letztens erfahren, 91.
Ach.
Also, ne, das ist ja eine Bandbreite, und das habe ich wirklich, das hätte ich niemals gedacht. Also ich konnte mir eh noch nicht genau vorstellen, wer das so, ne, weil ich habe natürlich auch als Buchhändlerin versucht, daran zu denken, also wer, ne, so, ich bin gelernte Buchhändlerin, muss man dazu wissen, genau, und wer das so lesen wird. Und ja, die Bandbreite ist echt enorm, und das finde ich total schön, weil dadurch würde so ein Zugang und irgendwie auch so wechselseitig ja anscheinend. Also, ne, das, die einen kaufen es wegen Mascha Kalecko und dann lesen sie das und lesen dann eine Geschichte, die sie sonst nicht gelesen hätten. Und also ich habe halt sehr viel positive Rückmeldungen auch bekommen. Ne? Und andere, wie du sagst, lesen halt dieses Buch und dann plötzlich sagen sie, ach Mensch, mit Lyrik, da könnte ich ja auch mal gucken. Das ist ja gar nicht so trocken. Oder was auch immer man für Vorurteile hatte, weil man in der Schule die Glocke lernen musste oder so.
Ja. Ja, ich finde es für mich persönlich auch echt schön, weil ich hatte eine Phase, wo ich viel so eher modernere, es gibt ja auch viele, die bei Instagram irgendwie mittlerweile Gedichte teilen und so, eher auch englischsprachig gelesen habe. Und dann habe ich es irgendwie eine Zeit lang jetzt wieder so, hatte ich das Gefühl, das passt jetzt gerade nicht mehr. Aber nachdem ich das Buch gelesen habe, dachte ich auch, och, könnte ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Und ich liebe sowas halt generell bei Büchern, dass jedes Mal Welten eröffnet. Und ich finde, das passt auch noch ganz, ganz gut. Das hatte jemand in den Kommentaren geschrieben, dass du uns, glaube ich, einfach dadurch natürlich auch total abgeholt hast, dass Elisa ein großer Bücherfan ist und irgendwie auch nochmal beschreibt, wie viel ihr das bedeutet, wie viel Halt ihr das in ihrem Leben gegeben hat und so. Das ich glaube, das passt auch einfach sehr gut zu uns. Da haben wir uns sehr drin wiedergefunden. Eine Frage, die in dem Sticker kam, war, war das ein längerer Prozess, das Buch zu schreiben, oder war das wie so ein Schwall, der aus dir rauskam? Also ging das schnell oder eher nicht?
Also es hat so ein Jahr gedauert ungefähr, ne? Und ich habe halt währenddessen, ich habe ja ganz spät noch studiert, also meine Bildungsgeschichte ist deckungsgleich mit Elisas, und habe ganz spät noch studiert und musste in dem Studium Soziale Arbeit eben auch so ein Praktikum machen. Das heißt, es war schon sehr viel. Ich hatte noch eine Kolumne in der Taz. Also ich habe das alles so, genau. Und weil ich manchmal dachte, oh ja, wenn ich immer Sachen, ja, das ist ja voll viel für so, ne, das sind 220 Seiten. Und deshalb habe ich immer das Gefühl, mich noch verteidigen zu müssen, dass ich noch studiere. Also, aber schon krass, ne? Und ja, aber nach dem Jahr ist es natürlich auch nicht gegessen, ne? Dann gibst du es ab und dann wird es ja lektoriert und dann nochmal lektoriert und dann die Fahne und so. Also, ne, insgesamt, bis es dann in Druck ging, waren es ja schon 1,5 Jahre. Ja.
Ja, das ist krass. Ich finde, das vergisst man auch total oft. Wie weit im Grunde für dich das Buch zurückliegt, wenn wir, weil wir es ja tendenziell auch nicht zum Erscheinungsdatum lesen. Bis wir dann mit den AutorInnen sprechen, ist das für die so richtig Schnee von gestern. Aber ja, irgendwie, ich finde auch, dass es nochmal so eine andere, also das jedes Mal nochmal zu hören, gibt auch nochmal eine andere Wertschätzung dafür. In so einem Text fließt halt schon auch viel Energie und ne, da gucken viele Leute drauf. Ich schau mal ganz kurz, was hier noch für Fragen waren. Also wir haben, finde ich, auch eine sehr witzige Mischung bekommen, weil zum Beispiel auch eine Person gefragt hat, weil ich glaube, weil sie in der Gegend wohnt, aber woher der Bezug der Reisetasche mit Schwäbisch Hall-Aufdruck kommt, weil sie in Schwäbisch Hall irgendwie wohnt, wollte sie das unbedingt wissen.
Das ist ja lustig. Also
ich dachte mir so, das ist vielleicht auch eine Frage, die du noch nicht bekommen hast.
Die habe ich wirklich noch nicht bekommen. Genau, die Reisetasche, in Wahrheit war da nicht Schwäbisch Hall drauf, und ich glaube, das liegt einfach auch daran, was man so für Werbung gehört hat. Ne? Also ich bin Jahrgang 84 und irgendwie Schwäbisch, was war das? Ist das auf diesen Steinen, können sie bauen? War das das?
Oder war das dieser Fuchs?
Eine Raiffeisenbank war, glaube ich, Fuchs.
Ach so, ja, okay.
Ja, auf jeden Fall, ich habe halt, also man hat, genau, der Fuchs und so, also man hat ja so ein paar Werbeslogans irgendwie so im Kopf, und irgendwie fand ich Schwäbisch Hall passend. Ja.
Ja.
Genau, aber ich komme gar nicht aus der, also Gegend, ja.
Aber, ja, super witzig, aber. Genau, also vielleicht, weil hier ist so ein bisschen die Frage, ne, warum hast du die Gedichte von Mascha ausgewählt? Also wie bist du darauf gestoßen, aber auch wie du auf die Idee kamst, so eine Geschichte zu schreiben? Also vielleicht nimm uns mal mit an den Anfang, als du entschieden hast, ein Buch zu schreiben.
Also da muss ich immer ausholen. Ich hatte halt einen Twitter-Account, ne? Also ich habe, als die Pandemie begonnen hat, angefangen zu twittern und habe auch immer so Anekdoten so aus meinem Leben erzählt, und irgendwann haben Leute auch gesagt, oh, schreib doch mal ein Buch und so, das ist ja alles voll interessant. Und ich gedacht, ja, also ich habe auch schon immer geschrieben, aber ich habe nicht gedacht, dass es jemanden interessiert, ne? Und ja, nach und nach habe ich auch viel mehr Leute kennengelernt, auch die schreiben und so. Und ja, und irgendwann ging es recht schnell, dass Katrin Wessling, die hat mal eine Seite, die ich geschrieben hatte, die ich ihr gezeigt hatte, wo wir darüber über was geredet haben, dass ich so gerne eine PMS-Kolumne hätte und so. Und die hat sie dann ihrer Lektorin gezeigt. Und dann meinte sie, die fand sie sehr gut und ob sie uns verknüpfen kann. Und relativ zeitgleich kam auch wer anders auf mich zu und hat gefragt. Und dann meinte eine andere Freundin, du brauchst eine Agentur. Und dann habe ich der Agentin geschrieben, also ihrer Agentin geschrieben, die hatte dann sogar gesagt, sie kennt mich und sie kennt meinen Twitter-Account. Ach, cool. Und so. Und na, dadurch hatte ich es natürlich dann auch leichter, dass sie sagt, weil ich hatte ja nur so 20 Seiten oder 30 Seiten, ja. Und trotzdem, dadurch, dass ich eben diese Twitter-Präsenz hatte und irgendwie da, ne, genau, haben sie da Potenzial gesehen. Und dann wussten wir eben noch nicht, in welche Form wir das bringen. Und ich wollte erst einfach nur einen Briefroman, also das eine Frau, also Elisa, ihr Leben einer anderen, ihrer Brieffreundin erzählt. Und dann waren wir aber so am Überlegen, und die Agentin hat zu dem Zeitpunkt eine Praktikantin, und ich muss wohl in unseren Zoom-Gesprächen sehr viel über Mascha Kalecko gesprochen haben, weil ich halt wirklich sehr großer Fan bin. Und dann meinte ich, kann man nicht irgendwie Mascha Kalecko mit reinbringen? Können die sich nicht an einem Abend zu Ehren Mascha Kaleckos kennengelernt haben oder so? Und dann habe ich gesagt, ach, das ist ja eine gute Idee. dann könnten die sich immer Gedichte schreiben und na, ausgehend von den Gedichten das Leben erzählen. Also man sieht aber eben nur, liest nur Elisas Leben. Und genau, und so habe ich dann angefangen. Und dann habe ich den Vertrag gekriegt und meine Lektorin meinte auch schon vorab, also vor Vertragsschließung war das schon klar, dass sie meinte, also sie mag Briefromane eigentlich nicht so gerne, aber sie würde es machen, weil sie glaubt an den Text. Und dann habe ich gesagt, es ist relativ, ne? Ich mag das mit dieser Ansprache sehr, das so schreibe ich einfach sehr gerne und wir können aber gerne überlegen. Und dann habe ich halt rumüberlegt und dann so ist dann das mit dem Zug entstanden, ja.
Ja, voll cool. Das ist mir auch gestern erst in der Buchbesprechung wieder aufgefallen, dass sie ja die ganze, also dass sie im Grunde während des, also während wir von ihr lesen, nur so 3-4 Stunden alt hat, sag ich mal. Irgendwie so hatte das jemand formuliert. Ich habe das, glaube ich, total ausgeblendet zwischendurch, dass sie in einem Zug sitzt. Also für mich hat sich's eher so angehört, so sie in einem undefinierten Raum, sag ich mal, erzählt sie irgendwie ihre Lebensgeschichte.
Genau, und aber dadurch, dass das so war, also ja auch beim Lesen dann anscheinend so ist es ja wirklich relativ, ne? Ob du das jetzt dann als Briefroman, also weil das wäre ja dann genauso gewesen, aber so ist es natürlich, also mir gefällt das jetzt so auch besser, ne? Aber
Aber da finde ich auch total spannend, so wie auch dann so die Konzeption im Grunde so von so einem Buch ist, ne? Dass man dann vielleicht so Ideen zusammenbringt und dann gemeinsam überlegt, wie könnte das rund werden? Ich sag mal im Grunde noch, bevor du angefangen hast zu schreiben, weil dann ist das ja noch mal extremer, glaube ich, ne? Dass man so feilt und guckt, wie das irgendwie noch besser werden könnte. Aber ich finde es total spannend auch zu hören, dass das im Grunde schon, bevor du angefangen hast zu schreiben, dass es da die Überlegung gab, so wir haben irgendwie eine Grundidee, wie können wir das umsetzen? Das ist irgendwie cool. Das sind ja oft Dinge, da macht man sich ja nicht so unbedingt immer Gedanken drüber, wenn man ein Buch liest, ne? Ein bisschen zu erfahren,
ich was da im
Hintergrund
wichtig,
los ist.
Ja, finde es auch wichtig, dass es eben, glaube ich, also wahrscheinlich ist es schon häufiger so, dass es nicht so der Geniestreich einer einzelnen Person ist, ne? Sondern dass, dass eben mehr Menschen damit dran gedacht haben.
Ja. Aber ich lese deswegen auch extrem gerne Danksagung. Aber ich habe irgendwie oft das Gefühl, dass die viele so weglassen. Ich glaube, das kann ich so, das ist mein innerer Monk. Ich könnte das auch gar nicht, weil ich lese auch diese bibliografischen Angaben und so. Ich habe das Gefühl, ich muss halt ein Buch dann auch ganz lesen. So. Aber ich liebe halt vor allem die Danksagung, weil ich weiß nicht, das berührt mich immer noch mal ganz anders. Ich habe dadurch auch das Gefühl, den Autor oder die Autorin halt irgendwie auch noch mal so wie so kennenzulernen irgendwie. Ich weiß nicht, liest du gerne Danksagungen in Büchern?
Ja, also manche sind mir dann zu lang. Und wenn da wirklich nur, was weiß ich, das Verlagshaus und dann alle einzelnen Namen runtergerattert werden, ne? Also so, das ist dann irgendwie, wenn ich anfange und merke, die ist wirklich sehr individuell und persönlich geschrieben, lese ich sie schon. Aber viele sind ja auch sehr ähnlich. Und es ist auch einfach echt schwierig mit so Danksagungen, weil du immer denkst, Gott, hoffentlich habe ich nicht irgendwen vergessen. Ne? Hoffentlich, also jetzt mache ich es zum Beispiel auch so beim nächsten Buch, dass ich schon so in meiner Notes-App ein Papier, oder wie nennt man das dann? Naja, ist ja keine Datei. Egal, ich habe auf jeden Fall auf das ich dann schon immer direkt, wenn mir irgendwer zu irgendeinem Thema, ne, dass ich direkt reinschreibe, in die wen ich da in der Danksagung erwähne, weil das ist natürlich super verletzend, aber wenn jemand vergessen wird oder man jemandem nicht so gerecht werden konnte, und deshalb fand ich die Danksagung auch sehr herausfordernd. Also gerade beim ersten Buch ist, glaube ich, nochmal was anderes, weil da willst du wirklich jeden, also und
ja. Ja, ich danke der ganzen Welt für diese Unterstützung.
Dafür, dass sie existiert. Ich danke dem Urknall, dass ich dieses Buch schreiben durfte. Ja,
ja, aber irgendwie, ich lese das mega gerne und ich lese das auch ehrlich gesagt gerade dann super gerne, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, dafür belohnt zu werden. Also wenn dann vielleicht irgendwo gegen Ende wie so ein Insider-Witz kommt oder so. Und ich denke so, ach, das ist ja cool. Also ich habe irgendwie, glaube ich, einen Spleen mit Danksagungen, aber ich finde das immer schön. Und da, ich finde in den Danksagungen, deswegen, das war der Punkt, dass man dadurch merkt halt, wie viele Personen eben an einem Buch oder an diesem Prozess irgendwie auch beteiligt sind. Ich fand die Frage schön, die kam über den Sticker auch. hat dich das Schreiben dieses Buches verändert? Und ich würde, glaube ich, auch vielleicht noch ergänzen, ob sich durch das Veröffentlichen vielleicht auch noch was verändert hat.
Also durch das Schreiben, also die Frage zielt ja wahrscheinlich so ein bisschen auch noch ab auf die erste Frage, die ja zwei Fragen waren, wo wir nur eine gestellt haben, genau, wo ja auch das war mit diesem, genau, ob das mir, wie das für mich war, diese Dinge so aufzuschreiben.
Mhm. Ja, ja.
Und das ist wirklich so, dass es für mich nicht schlimm war. Also ich habe so viele Therapien in meinem Leben gemacht, ich habe so viel diese ganzen schmerzhaften Erlebnisse besprochen und es war für mich nicht schlimm. Also genau, das ist das eine. Also ich konnte wirklich über schlimme Dinge oder traurige Dinge schreiben und danach
Kaffee trinken gehen.
Genau, Kaffee trinken, ne, hab was oder was weiß ich. Also das war wirklich nicht so. Und ob es mich verändert hat, also naja, ich habe jetzt tatsächlich nach 20 Jahren Kontakt zu meiner Mutter aufgenommen.
Ach.
Und das ist schon auch mit dem Buch geschuldet, dass ich da natürlich auch nochmal so ganz andere Gefühle entwickelt habe und nochmal ganz anders über alles nachgedacht habe und natürlich einfach viel mehr. Also man muss sich vorstellen, wie gesagt, ne, ein Jahr Buch schreiben, dann nochmal ein halbes Jahr der gesamte Prozess, ja, dann ist es draußen, dann erstmal ganz viele Rückmeldungen und so. Und dann hatte ich ja unwahrscheinlich viele Lesungen auch für so ein Debüt. Das heißt, und da wurde ich also so viele Fragen gestellt und so, und das war, ja, und dann habe ich schon gemerkt, dass es nicht aufhört, dass ich schon jeden Tag an sie denke und mir auch klar war, ich werde das irgendwann machen, ne, und ja, also das hätte wahrscheinlich ohne das Buch, wäre es irgendwann passiert, aber hätte wahrscheinlich noch länger gedauert. Ja. Das hat sich schon verändert und also einerseits, da haben wir ja schon vor, was mich generell verändert, ob ich mich generell verändert habe seit der Veröffentlichung, wir haben ja schon vor Aufnahme so ein bisschen über so Unsicherheiten gesprochen, ne? Da meinte ich eben, dass ich sehr unsicher bin, dass ich immer noch vor jedem Öffnen des Manuskripts irgendwie denke, so, also jetzt beim neuen Text, oh Gott, nein, ich kann das nicht und so. Und einerseits, andererseits merke ich schon, dass mir dieses Jahr nochmal gezeigt hat, dass ich doch mehr kann, als ich dachte. Also das lag auch an den Lesungen, ne? Dass ich vor der ersten Lesung wäre ich am liebsten weggerannt, ja. Und jetzt, mir macht das irrsinnig viel Spaß und danach beim Signieren so, das ist so eine sehr krasse Verbundenheit, die man so ein, zwei Minuten mit den Menschen da hat. Und ja, wie soll ich sagen, irgendwie glaube ich schon, dass mein Fundament fester geworden ist dadurch, dass ich auch ja, schon mehr, obwohl ich eben noch so super viele Unsicherheiten habe, aber trotzdem mehr in mich vertraue und weil einfach so passiert ist, von dem ich nie gedacht hätte, dass es passiert und wer das Buch gelesen hat, wird ja auch sehen können, dass es auch relativ unwahrscheinlich ist bei dieser Biografie, dass das alles so kommt, ja.
Ja, das ist richtig cool. Kann man dich jetzt noch bei Lesungen erleben? Bist du noch mit dem Buch unterwegs?
Ja, ein bisschen. Mhm. Also auf meiner Instagram-Seite ist so, der erste Post, glaube ich, der ist angepinnt. Also es sind jetzt vielleicht noch so 8 Lesungen oder so, aber ja.
Ja, verlinken wir dann da auch noch mal hin. Irgendwas war mir eben noch durch den Kopf gegangen. Ach so, ja, ich finde das total beruhigend, dass du das gesagt hast mit, es war nicht schwer, das aufzuschreiben, weil die Frage kam ja im Grunde von mir, weil ich auch unter anderem deswegen für mich entschieden habe, ich will gerade nicht schreiben, weil ich irgendwie mich gerade erst über den Berg fühle. Und ich mache schon gefühlt 100 Jahre Therapie, aber das macht mir so ein bisschen Mut, dass das auch noch besser werden kann, weißt du? Ich habe bei vielen Dingen auch das Gefühl, ich habe kein Problem mehr darüber zu sprechen. Ich habe so oft gesagt, dass ich einen Burnout habe, das hat so keinerlei, so, das, daran ist nichts mehr schwer für mich. Oder auch, dass mein Vater früh gestorben ist. Aber ich glaube, es gibt einfach immer noch genug Dinge, die sich unfassbar schmerzhaft anfühlen. Und ich finde, das macht total Mut, dass du sagst, das lässt auch nach. Also ne, je mehr man sich damit beschäftigt und je öfter man vielleicht auch darüber spricht. Weil ich glaube, jeder, der in einer schmerzhaften Situation steckt, findet wahrscheinlich den Spruch super ätzend, Zeit heilt alle Wunden. Aber dass da ja doch irgendwie was dran ist, ne, dass zumindest der Schmerz so ein bisschen nachlassen kann, nicht mehr ganz so stechend sein kann. Ich finde es voll voll ermutigend.
Und was ja schon ist, also was vielleicht auch noch ermutigend für dich ist, das heißt, also es gibt ja einige Dinge für die, also bei mir war das zum Beispiel bei diesem Krebskapitel so. Also, ne, das ist ja so, so ist es eben. Also, mein Mann hat diesen Krebs, der da im Buch erwähnt wird. Und ich hatte vorher schon mal einen Artikel darüber geschrieben. Aber ich dachte, bis ich diesen Artikel geschrieben habe, wirklich, es gibt in mir keine Worte, die ich aneinander reihen kann, um irgendjemandem begreiflich zu machen, was das mit mir gemacht hat. Also es geht jetzt um mich als Angehörige, ne? Deswegen, genau. Ja. Das kann ich niemandem begreiflich machen. Und als ich dann diesen Artikel geschrieben hatte und mir wirklich Leute gesagt haben, das war so gut für sie, das, dann dachte ich, hä, ich habe diese Worte gefunden. Und jetzt war das natürlich im Buch nochmal länger. Und das ist schon was, was dann, ich sage eigentlich immer, es hat keinen therapeutischen Mehrwert für mich gehabt, aber das vielleicht schon, dass man manchmal ja Worte für was findet, wo man eigentlich dachte, man findet keinen, und dann hat man einmal diese Worte gefunden und danach wird ja das Erlebte, was da auf dem Papier ist, wird ja dann aber erstmal zu einem Arbeitsinstrument, ja, weil dann hast du diesen, diese Seiten und dann feilst du daran und dann sitzt du ja nicht jedes Mal da und denkst, oh nein, mein Mann hat Krebs, oh Gott, also so, dann arbeitest damit, ja.
Oh, das kann ich irgendwie gut verstehen. Auch gerade so dieses Worte dafür finden, das ist ja oft schwierig, gerade für die eigene Gefühlswelt, ne? Anderen begreiflich zu machen, was da in einem los ist. Auch,
ja, das ist, ja, glaube ich, das anderen begreiflich zu machen. Das ist das, dass man wirklich so, so an so Grenzen stößt. Und das hat mich wirklich auch, das war für mich schon so Teil, was, so ein Teil, der mich irgendwie so verzweifelt hat fühlen lassen, manchmal auch, weil ich dachte, ich kann das nicht erklären. Und
Elisa geht das ja im Buch auch so, dass sie sagt, ihre so Freundinnen und Co. haben das Gefühl, naja, es geht ja jetzt schon so lange, ist jetzt auch mal gut dann vielleicht, ne? So, es wird dann besser. Und das fand ich auch total, ich weiß auch nicht, also ich finde, sowas gibt total viel, wie so, was heißt das denn so? Ich will Komfort sagen. Irgendwie finde ich, kann man das nicht so richtig eins zu eins ins Deutsche übersetzen, aber so dieses ein gutes Gefühl vielleicht einfach, zu wissen, dass das anderen auch so geht, weil damit habe ich gerade am Anfang auch total gestruggelt, dass für alle anderen natürlich die Welt weitergeht und alle anderen auch möchten, dass die Welt weitergeht. Mhm. Und dass man eben, dass es auch okay ist, wenn man da vielleicht ein bisschen eben braucht, bis für einen selber auch die Welt weitergeht. Also ich finde ganz vieles in dem Buch, also ich habe total bewundert, diese so Offenheit, mit der auch echt krasse Themen angesprochen werden. Aber ich finde eigentlich immer, wenn sowas angesprochen wird, was man vielleicht sonst nicht so oft hört, dass das, ja, wie so ein, es ist, also es gibt mir das Gefühl, einfach mit meinen Themen auch nicht alleine zu sein. Und das finde ich so besonders auch an dem Text.
Ja, das ist ja voll schön, weil das ist ja auch das, was ich sage, so was ich auch auf Lesungen spüre, diese Verbundenheit, ne, dass ich mich und das, ja. Also das denkt man nicht, wenn man da an so einem Text sitzt, dass man plötzlich, also dass man plötzlich dann mit so vielen Menschen danach durch diesen Text in Kontakt kommt und sich verbunden fühlt. Und ich merke das ja, also bei mir ist natürlich das dadurch, dass ich auf Instagram sehr aktiv bin, folgt mir mal rein, wer das hört. Haha, nein. Genau, und
sag doch nochmal, wie der Account heißt.
Der heißt Buchi Schnubbel, aber Sarah Lorenz
folgen
auch. Und dadurch bekomme ich natürlich auch noch mal wahrscheinlich mehr Rückmeldung als jetzt Autorinnen, die kaum auf Instagram sind, weil da bei mir traut man sich dann eher mehr zu schreiben. Und ich finde das einfach so spannend, dass es auch wirklich ganz, also hauptsächlich Frauen, aber ganz unterschiedliche Altersgruppen auch sind, die sich irgendwo gesehen gefühlt haben. Und ja, also das ist, da bin ich schon, also das rührt mich sehr. Da könnte ich immer weinen. Jetzt nicht so bei den Texten, aber so da könnte ich, weil mich das einfach so rührt, dass da so eine Verbundenheitsraum geschaffen wurde, dadurch, dass ich da saß und gedacht habe, jetzt schreibe ich das.
Ja, das finde ich auch total besonders. Und das ist auch etwas, was ich selber oft merke, dass wenn ich meine Geschichte irgendwie erzähle, dass das anderen wie so eine Erlaubnis gibt, eben auch über, also ne, das mit mir zu teilen. Und ich glaube, dass das einfach immer noch zu wenig auch passiert, dass zu wenig über, gerade über schwierige Dinge gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob du Brené Brown kennst, die über das Thema Verletzlichkeit spricht. Mm-mm. Weil mir macht das oft auch Mut, dass sie sagt, das ist halt auch wichtig, dass wir uns verletzlich machen, um ne, für mehr Verbindung miteinander. Mm-hmm. Aber ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht. Ich habe manchmal Phasen, also ich habe vielleicht ist es zyklusbedingt, ich habe keine Ahnung, aber
ja, da kannst du mal drauf achten. Ja. Das finde ich sehr interessant. Ja.
Also ich vermute sehr stark, dass es zyklusbedingt ist, aber ich habe dann manchmal Phasen, wo ich am liebsten alles jedem erzählen würde oder auch, ich liebe es auch, Dinge zu empfehlen und keine Ahnung, dann fühle ich mich auch selber wie ein offenes Buch. Und in anderen Phasen denke ich so, ich wünschte, ich hätte nie irgendwas irgendwo öffentlich gesagt. Und bei einem Buch, das ja schon, wo du auch sagst, es ist vieles autobiografisch oder eben auch mit deinem Instagram-Account, wo du vieles teilst, hast du das auch manchmal, dass du dann denkst, ich wünschte, es wüssten nicht alle so viel über mich?
Also bei dem Buch habe ich das jetzt eigentlich nicht. Und bei Insta, also ganz, also ich bin halt auch ne super impulsiv, also durch mein ADHS bin ich wirklich sehr impulsiv und dadurch teile dann manchmal Stories in Situationen, wo ich eigentlich, ne, wo man eigentlich sagen sollte, Handy jetzt mal weg, Tee trinken und mal kurz klarkommen und schauen, ob in 10 Minuten die Empfindung immer noch genauso ist wie jetzt. Mhm. Und dann passiert halt, dass ich mal Stories lösche, ne, weil mir das, also dann denke ich schon, meine Güte, die Leute, also ein bisschen, die sollen doch nicht denken, dass du überhaupt nicht mehr klarkommst. So. Also, ja. Aber bei dem Buch jetzt, nee, wahrscheinlich auch, also, gibt schon vereinzelte Dinge, wo ich das mal gedacht habe. Und, aber das wäre ja jetzt viel zu müßig. Also, das wäre wirklich, ja.
Ja, nee, aber das finde ich spannend. Also, vielleicht, weil dann auch das Verbindende überwiegt, weißt du, weil sich andere Leute auch damit gesehen fühlen. Und das ist ja auch total schön. Vielleicht kommt das auch bei mir mehr in Gleichgewicht, aber ich merke das oft, dass ich so denke, ah, irgendwie. Weil manchmal teile ich halt auch, wenn es mir nicht so gut geht und dann werde ich noch Monate später darauf angesprochen. Und bei mir ist das gefühlt eher eine Momentaufnahme. Ich habe vielleicht schon 10 Minuten danach, war schon vielleicht alles wieder fein.
Genau, das ist ja bei mir auch, ne, wo ich meine Storys lösche und bei mir wundert sich aber niemand mehr. Also ich glaube mittlerweile, man kann ne, das auch wirklich schon, also auch an meinem Zyklus sowieso erkennen und nach Lesungen ist es meist so, also die sind total schön, aber wenn ich dann zu Hause ankomme, nach der Zugfahrt, nach allem, bin ich halt unglaublich erschöpft und dann ist es auch so und ich glaube, mittlerweile wissen die Leute dann eben, aber natürlich, wenn du das jetzt ganz selten machst, dann denkt man natürlich, kennt ja jeder, dann denkt man, mein Gott, was ist da los? Brauchst du Hilfe? Können wir was tun? Und du so,
ja. Ach, das stimmt natürlich, ja. Ja, vielleicht müsste ich einfach noch mehr teilen. Vielleicht ist das die Lösung.
Ja, also ich glaube schon, weil dann wird es ja eher... Also, ja, normal.
Ja, nee, da ist was dran. es gab die Frage, also der Titel ist zart, schreibt sie, gleichzeitig stark. Was bedeutet er dir persönlich? Konntest du da mitwirken?
Ja, wir hatten halt erst einen Arbeitstitel. Das war also eine Zeile aus einem Gedicht von Mascha Kalecko. Das war der Arbeitstitel. Und dann war aber klar, so wir nehmen einen anderen und dann habe ich dieses Kapitel über den Tod geschrieben und dann kam dieser Satz, wo sie dann sagt, mit dir, da möchte ich im Himmel Kaffee trinken, zück den Kalender und dann habe ich direkt bei der Lektorin geschrieben, ne, was meinst du dazu und hatte kurz Angst, dass das irgendwie die Leute sehen und dann denken, die ist das sowas wie Kaffee am Rande der Welt oder so, das war kurz meine Angst, aber meine Lektorin meinte sofort, nein, super und jetzt, ich mag den total gerne, weil eben also einerseits dieses mit dir, da möchte ich im Himmel Kaffee trinken. Da kommt schon mal dieses Verspielte raus, was Elisa ja auch hat. Ne? Und es ist was, was erstmal sehr schön klingt, die Vorstellung. Und es ist aber auch klar, okay, irgendwie kommt wohl auch was Trauriges drin vor, weil sonst würde man ja nicht den Himmel schon erwähnen. Und deshalb finde ich,
das stimmt.
Der ist eigentlich ja sehr passend.
Und ich finde, durch das Cover entsteht halt gar nicht der Eindruck, dass es irgendwas mit Kaffee am Rande der Welt sein könnte.
Ja, später nach dem Titel, ne? Erster Titel und das Cover, aber genau da ist klar. Obwohl mir eine mal geschrieben hatte, weil ich wurde schon mal auch gefragt auf Insta und dann habe ich eben auch so ungefähr das geantwortet mit dem Kaffee am Rande der Welt. Und dann schrieb mir eine sogar, dass sie tatsächlich dachte, das wäre sowas. Also sich es aber auch deshalb gekauft hatte. Aber gut, anscheinend mochte sie es ja, sonst wäre sie mir dann nicht gefolgt, ja.
Ach, das finde ich verrückt, weil also ich finde irgendwie dadurch, wie das Cover generell gestaltet, das hätte ich irgendwie gedacht, dass
nee, ich die werde auch nicht
Assoziation drauf gar nicht aufkommt. Aber ja klar, wenn man nur den Titel hört, vielleicht schon eher, da kann ja alles, ne? Aber ich glaube, in der Kombination mit dem Cover könntest du alles dann daraus machen. Mhm. Also wenn das irgendwie weiß nicht, es könnte auch schnell ja so was super Esoterisches sein, wenn das Cover anders aussähe. Mhm. Aber ich finde, hier wird irgendwie klar, dass es vielleicht schon auch eher so, ich habe gestern zum Beispiel auch das Wort anspruchsvoll verwendet, auch für die Sprache. Und das würde ich irgendwie hier auch sagen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt behaupten kann, das Café am Rande der Welt wäre jetzt gar nicht anspruchsvoll. Aber
ich habe es tatsächlich ja nicht mal gelesen. Also ich habe es halt nur so in meinem Buchhändlerinnen-Schubladen, das empfehle ich Leuten, die gerne das und das lesen. So.
Ja, ja, genau. Aber es ist irgendwie schon nochmal ein Text, der, finde ich, mehr so an einen selber so rankommt. Also der, was mit dir halt macht, wo du dich mit dir auch beschäftigst und was du vielleicht erlebt hast. Ne? Und guckst, ob du damit relaten kannst, was Elisa erlebt hat oder nicht. Und das finde ich irgendwie, ich finde es irgendwie anders auf jeden Fall. Das wäre ja eine spannende Frage auch an alle, die zuhören, ob sie dazu stimmen würden oder nicht. Ich glaube, wir haben die meisten Fragen jetzt hier abgedeckt, weil es waren viele auch, die in eine ähnliche Richtung gingen. Mhm. Aber du hast es ja am Anfang angeteasert, dass du schon am nächsten schreibst. Mhm. Ich weiß ja gar nicht, was du in der Richtung schon sagen kannst, aber so vielleicht gibt es irgendeinen Ausblick darauf, den du uns schon geben darfst.
Ja, also man darf immer noch nicht so viel erzählen. Das wird auf jeden Fall auch bei Rowohlt erscheinen und geplant ist auch das Frühjahr 27 und es wird ein Roman sein, der überhaupt nichts Biografisches enthält. Also das ist wirklich...
Auch keine Fortsetzung, denke ich. Das war nämlich auch irgendwo in den Kommentaren.
Also das hat gar nichts... Ein Kiosk wird eine große Rolle spielen und es geht so... Ja, die Themen sind eher so Freundschaft, Einsamkeit und wo man Verbundenheit findet, so Gemeinsamkeit. Mhm. Und ja, und ich glaube, da war das letzte Jahr dann auch sehr hilfreich für mich, so. Also, ne, weil ich eben immer so in so kleinen Momenten mit fremden Menschen, und das ist also zum Beispiel auch was ich an Kiosken so spannend finde, ne, dass die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen und sich so ganz kurz, so ein Gefühl der Verbundenheit entsteht, das sich dann fortsetzt oder auch nicht. Ja, genau.
Und ja.
So, aber viel mehr darf man ja mal nicht sagen, ja.
Ja, ja, ja. Aber das, ich finde das ein guter Ausblick. Und vor allem, das ist jetzt so ein Jahr entfernt, da kann man sich schon mal drauf freuen. Mhm. Aber das heißt, du hast das Manuskript schon fertig und bist... Weil du eben meintest, das dauert dann noch mal anderthalb Jahre.
Ja, also beim Debüt hat es einfach sehr lange, da hatten wir viel mehr Vorlauf und so. Ich denke mal, also... Keine Ahnung, ich check die Planungsprozesse ja auch nicht alle und wahrscheinlich ist es bei Debüts auch so, dass man natürlich auch lieber nochmal mehr Vorlauf hat, weil da weiß man ja noch gar nicht, ist jetzt ab 100 Seiten plötzlich alles, muss ich mir nur noch die Haare reifen und wir wissen nicht mehr, wie wir das jetzt noch hinkriegen oder, und jetzt kennen sie mich ja und haben dann vielleicht nochmal Vertrauen zumindest, dass es schon irgendwie klappen wird, ja. Und also ich muss am 30. Mai abgeben und ja. Genau.
Da drücken wir die Daumen.
Danke.
Das wird. Und ich habe dir das vor der Aufnahme gesagt, aber im Grunde hast du ja wirklich auch einige Beweise, dass wenn du das Manuskript öffnest, dass da eigentlich immer was rauskommt, dass du dir da keine Sorgen machen musst, dass dir dann vielleicht nichts einfällt. Und ansonsten denke ich gerade, du hast ja auch wirklich eine große Community auf Instagram, ob man nicht sonst auch sagen kann, so Leute, ich komme heute nicht weiter, was habt ihr für eine Idee oder so, und dass sich daraus irgendwas entwickelt. Aber ja, wenn wir irgendwie helfen können, sag Bescheid. Ich fand es voll schön, mal wieder von dir jetzt so zu diesem Blick, ich mag immer den Blick hinter die Kulissen, ne, dass wir einfach jetzt nochmal so einen Einblick bekommen haben zum Abschluss der Leserunde. Danke ich dir sehr, dass du dir in der wahrscheinlich gerade heißen Phase der so Manuskriptfertigstellung die Zeit dafür genommen hast. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, auch wenn du es eben schon gesagt hast, wo findet man dich überall, wenn man jetzt mehr von Sarah Lorenz hören möchte, sehen möchte, lesen möchte?
Ja, also man findet mich auf Instagram als Buchi Schnubbel oder Sarah Lorenz, das könnt ihr unter beiden findet man mich. Ich hatte mal eine PMS-Kolumne, die kann man immer noch eine Taz finden. Und am 2. März erscheint eine Erzählung von mir in einem Schuber des Lampe Verlags. Die heißt Niemand ohne das Meer. Und die ist auch nicht autofiktional. Ja, die ist aus der Sicht eines Kindes geschrieben. Und genau, was noch? Was könnte ich noch erzählen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das war alles.
Oder? Perfekt. Verlinken wir. Und ich vermute, also du hast gesagt, bei Instagram in dem gepinnten Post findet man die Lesung. Meistens ja auch, glaube ich, auf der Verlagsseite dann noch.
Ja, stimmt. Auf der Verlagsseite ja sowieso auch. Ja, ja, das vergesse ich immer. Ja, genau.
Ja. Okay, perfekt. Alle, die zu einer Lesung von dir gehen, sollen einmal Hallo von Melissa lesen ausrichten. ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Würde ich sagen, trink mir den entkoffinierten Kaffee jetzt zu Ende.
Ja, und, schon mehr. Sonst wäre er ja also jetzt kalt. Das wäre ja noch trauriger. Dann hätte ich einen kalten entkoffinierten Kaffee. Aber ich danke auch, ne? Also, dass ihr mein Buch gewählt habt, also die in den Abstimmungen und dass ihr jetzt hier sprechen
könnt. Also, ich habe wirklich das Gefühl, es haben super viele geschrieben. Ich bin total dankbar, dass wir das durch Melissa lesen jetzt gelesen haben. Und das ist irgendwie voll schön, es kam sehr gut an.
Oh, das freut mich.
Dann danke dir.
Ja, danke euch.
Das war's für heute. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass du eingeschaltet hast und vor allem bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast am besten, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal.